Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast. Heute begrüßen euch wie immer ich, Gerald, und
ich, Kerstin. Wir könnten auch galanterweise uns mal gegenseitig vorstellen, aber vielleicht lassen wir es auch.
Ja, wir haben das jetzt so angefangen, das ziehen wir jetzt knallhart durch.
Das ist jetzt Teil der ganzen
Ja, vielleicht hast du recht. Nächstes Mal dann.
Ich habe zur Vorbereitung eine Nussecke gegessen. Das heißt, vielleicht muss ich mich zwischendurch räuspern. Ich dachte, ich bin ein richtiger Profi heute einfach. Kurz vor der Aufnahme noch mir eine Nussecke reinziehen.
Hast du auch noch was schön Zuckriges getrunken und viel Kaffee?
Nein, nur Zucker, kein Kaffee.
Heute machen wir einen Film, den wir zu einem besonderen Anlass machen, nämlich
Summerween. Es tut mir leid, ich musste dir reinreden. Vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregter, was Summerween angeht, als du. Sorry.
Hey, dafür musst du dann jetzt auch erklären, was Summerween ist.
Ich weiß es noch nicht. Also, ich habe es noch nicht. Ist es eine Partyidee? Ich sag's grob so. Also, hauptsächlich ist es ein, ich würde gerne das ganze Jahr Halloween feiern, aber ist auch ein bisschen Quatsch. Und dann habe ich herausgefunden, dass es so etwas wie Summerween gibt, habe es nachgeschlagen und es gibt verschiedene Definitionen von Summerween. Eine davon ist, dass das in Gravity Falls an einem Zeitpunkt vorkommt und das war so ungefähr die Hälfte des Jahres zu Halloween und deswegen haben wir uns für die Variante von Summerween entschieden, dass das jetzt unsere wird.
Ich kannte das früher als Halloween in May, weil das wäre dann wirklich ein halbes Jahr vor dem Oktober.
Ja, aber es gibt auch irgendwas noch im Juni und es gibt wirklich, also es, als wir gegoogelt haben, gab es doch 3 oder 4 verschiedene Versionen davon.
Ja, irgendwie, dass man es irgendwie auch im Sommer mal feiern kann.
Genau. Also hauptsächlich wollen einfach nur alle Halloween-verrückten Leute wie wir, haben einfach Bock, 2-mal im Jahr Halloween zu machen und why not?
Und weil wir wissen, dass Gruselfilme für Kinder etwas schwierig sind, haben wir auch heute einen gar nicht gruseligen Film ausgewählt, der aber trotzdem ein bisschen Sommer-Vibes hat, nämlich die Addams Family in verrückter Tradition aus dem Jahre 93.
Und der ja aber trotzdem irgendwo einen Halloween-Vibe hat, weil halt die klassischen Monster auch vorkommen.
Ja, und weil der natürlich wegen der Addams Family so eine Gruselästhetik hat, natürlich.
Oh ja, die ist auch sehr schön.
Es ist der zweite Teil von den Filmen, die auf der Addams Family beruhen. Das ist ja ursprünglich, glaube ich, sogar ein Comic, auch so ein Zeitungscomic gewesen. Dann, glaube ich, eine Serie. Alles. Ich glaube, die Addams Family hat alles durchgemacht.
Wir haben auch gesehen, dass es jetzt seit neuestem eine Animationsfilm auch noch gab. Den haben wir jetzt nicht geschafft, noch zu schauen.
Wollen wir einmal mit der Handlung beginnen?
Sehr gerne. Wir werden in den zweiten Teil so ein bisschen reingeschmissen. Die Charaktere werden uns nicht großartig erzählt, aber man lernt sie dann trotzdem kennen, sodass man keine Sorge haben muss, den ersten Teil gesehen zu haben. Es beginnt damit, dass Morticia, wir reden ja von einer Family, das heißt, wir haben tatsächlich Vater, Mutter, 2 Kinder im Prinzip. Es lebt aber auch noch im Familienverbund die Mutter von Morticia, also die Großmutter, und der Bruder von Gomez, der Fester heißt. Und Morticia bekommt ein Baby, relativ spontan. Ja. Es hört sich eher so an, als entscheide sie sich dazu, ein Baby zu bekommen.
Bei ihnen lebt außerdem noch eine körperlose Hand, die im Deutschen nur das eiskalte Händchen heißt, die aber ein vollwertiger Bewohner des Hauses ist, muss man sagen. Und der Butler Lurch. Der sehr an das Frankenstein-Monster angelehnt ist.
Ja, also einfach 100% daran angelehnt ist. Die bekommen jetzt ein Baby und das kleine Baby pubert, zieht dann auch schnell bei ihnen zu Hause ein. Die beiden großen Kinder haben also gar keinen Bock auf das Baby, haben nämlich gehört, immer wenn ein neues Kind geboren wird, muss ein anderes sterben. Und dann überlegen sie sich, was machen wir? Wir bringen es um. Die versuchen, das einmal vom Dach zu schmeißen, die bauen eine Guillotine, lassen das im Treppenhaus fallen, versuchen einen Amboss auf das fallen zu lassen. Also die verschiedensten Arten und Weisen, die immer wieder im Film dann kommen, wie es sozusagen umgebracht werden soll. Weil die beiden Eltern jetzt durch das dritte Kind ein bisschen weniger Zeit füreinander haben, entschließen sie sich, ein Kindermädchen zu holen. Und dieses Kindermädchen sorgt dann für ganz neuen Trubel.
Ja, das Kindermädchen ist nämlich, also nachdem die ersten 3 bei so etwas wie einem Kindermädchen-Casting durchfallen, kommt dann die 4. Ich habe mir ihren Nachnamen nicht aufgeschrieben, sie heißt Debbie. Und stellt sich dann aber ziemlich schnell für uns als Zuschauer heraus, dass sie eigentlich eine Serienmörderin namens die Schwarze Witwe ist, die schon ihre letzten 3 Ehemänner kurz nach der Hochzeit umgebracht hat und die nun dasselbe einfach mit Fester Adams vorhat, weil die Adams Family ist, was man würde es ihnen nicht unbedingt ansehen, aber die sind verflucht reich. Und weil die beiden Kinder, Wednesday und Pugsley, das so halb durchschauen oder der zumindest sowieso nicht trauen, verfrachtet sie die prompt ins Sommercamp.
Im Sommercamp, das ist wirklich schön, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, ich wollte das nicht immer sagen, aber auf jeden Fall in diesem Sommercamp ist das amerikanische Sommercamp, wie man sich amerikanische Sommercamps vorstellt, das heißt, es ist an einem See mit Kanuten und so weiter und so fort. Sie begegnen dort Haufen Leute, zu denen sie nicht passen, ich sage es mal so. Und da entspinnen sich dann immer wieder neue Geschichten. Sie lernen dort zum Beispiel unter anderem auch einen Jungen kennen, der sich sofort in Wednesday verliebt und verbringen einige Zeit dort einfach in diesem Camp.
Ist fast eher umgekehrt, oder?
Es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Schon, das wird so inszeniert, dass sich beide ineinander verlieben.
Ja, okay. Aber dann finde ich das trotzdem betonenswert, nicht? Dass eben sich
das stimmt, ja. Ja, Debbie derweil schmeißt sich ordentlich an Fest daran und nach einem Doppeldate schaffen die beiden es dann auch irgendwie, also schafft sie es, ihn rumzukriegen und sagt ihm aber, wenn er, naja, im Prinzip sagt sie ihm, wenn er Sex haben will, dann müssten sie schon heiraten, weil das passiert erst nach dem Ehegelübde und daraufhin macht er sehr schnell einen Heiratsantrag und die beiden heiraten dann tatsächlich auch. Noch in den Flitterwochen versucht sie, ihn dann umzubringen.
Das gelingt nicht, weil, wie wir am Anfang schon gemerkt haben, aus irgendeinem Grund scheinen alle aus der Adams Family gegen Mordanschläge immun zu sein. Es wird nie so genau erklärt, aber das ist so die Erklärung, die ich mir zusammengebastelt habe ein bisschen.
Ich dachte ehrlich gesagt, vielleicht ist er schon tot. Weil die Adams Family soll ja auch übernatürlich sein
in irgendeiner Form. Ich glaube, da sollte man einfach wirklich nicht genau drüber
nachdenken. Ja, das ist, glaube ich, das Hauptding, ja. So wie können kleine Kinder einen Amboss heben und runterwerfen? Einfach nicht drüber nachdenken. Einfach genießen, ja. Die ganzen Gags.
Fester ist halt weird.
Ja.
Und auf jeden Fall, was sie dann als nächstes versucht, ist, sie stellt fest, naja, ich kann den nicht umbringen, ich werde irgendwie mit dem leben müssen und versucht, den erstmal von seiner Familie zu isolieren und dann halt versuchen anzupassen an ihre Normalität.
Das führt dann dazu, unter anderem, dass Pubert sich verwandelt. Von einem normalen Adams-Family-Mitgliedsstil wird Pubert auf einmal zu einem Baby mit blonden Löckchen, das sich auf einmal richtige Kindergeschichten anhört und das in so hellblauen Seidenkleidern liegt. Also wenn man Pubert vorher gesehen hat, es wird auch als Krankheit geframed, also dass Pubert sich jetzt so verwandelt oder als Fluch, dass die Familie halt nicht mehr zusammen ist.
Ich weiß gar nicht, ob das direkt was miteinander zu tun hat. Aber auf jeden Fall hast du jetzt eigentlich das Wichtige angesprochen, nämlich das passiert. Also Fester und sein Bruder Gomez werden quasi auseinandergerissen auch und alle der 3 einzelnen Gruppen, die sind ja jetzt getrennt, Morticia und Gomez sind zu Hause und sehen sich konfrontiert mit ihrem auf einmal normalen Baby. Fester hängt in einer normalen, in dicken Anführungsstrichen, Ehe fest, aber er muss ja normal performen quasi. Und das Camp, in dem Wednesday und Pugsley sind, ist ja auch, wenn es eins hervorhebt, dann ist es, dass alle möglichst eine gewisse Form der Normalität haben soll. Zwar eine sehr heteronormative, privilegierte, weiße Normalität, aber die wird auch schon unbedingt vorausgesetzt.
Ich hab's nach, aber wir werden, dazu kommen wir noch, ich hab's Konformität genannt, ja, weil ich's noch passender fand.
Passt noch besser vielleicht. Ja. Auf jeden Fall müssen alle diese 3 einzelnen Gruppen innerhalb der Adams Family jetzt im Prinzip dieses Hindernis überwinden. Wie genau das jetzt passiert, ist ja erstmal auch egal. Das schaffen die auch und sind dann zum Schluss wieder vereint. Dann allerdings schlägt Debbie noch einmal zu.
Ja, und alle sitzen irgendwie im Keller aufgespannt auf so Elektro.
Ich glaube, es ist auf dem Dachboden.
Stühlen kann auch sein. Und das Baby rettet sie diesmal. Genau. Das ist auch ganz süß. Also dann ist das so eine typische Kettenreaktion. Ich mag ja Kettenreaktionen in Filmen ganz gerne, wenn die gut gemacht sind.
Ja.
Also so die eine Sache fängt an zu rollen, dann stößt sie die nächste Sache an und so weiter. Und am Ende schafft das Baby es, eine Frau quasi umzubringen,
durch einen elektrischen Schlag, die gerade
6 Leute gefangen gehalten hat.
The end quasi wirklich.
Ja.
Was hat dir am besten gefallen an der Addams Family? Ich kann auch gern anfangen, weil ich weiß, mir ist gestern wieder aufgefallen, was ich auch schon an dem ersten Teil, aber was mir an der Addams Family immer schon ganz, ganz toll gefallen hat.
Dass Weirdness so schön groß und toll gemacht wird und dass es als ein positiver Aspekt gefeiert wird?
Nee, das ist nicht bei mir. Aber echt? Wir können gerne erst darüber reden.
Okay. Das ist ja die Grundgeschichte, die so ein bisschen erzählt wird. Und du hast es gerade schon gesagt, alle müssen ab einem bestimmten Punkt dann auch als Strafe fast schon Normalität erfahren. Weil wenn die Addams Family eins nicht ist, dann ist sie normal. Sie ist dadurch aber eine sehr funktionable Familie, weil jeder sich sozusagen gegenseitig gönnt, einfach komplett unnormal zu sein und die schrulligsten Sachen zu machen, die merkwürdigsten Hobbys zu haben und so weiter und so fort. Also das geht schon vom Design der Figuren, klar. Wir haben zum Beispiel eine Hauptfigur, die Mutter, die wird die ganze Zeit nur an einem Teil ihres Körpers belichtet.
Ja, ist nur auf der Gesicht immer nur die Augen.
Genau. Weil damit sie quasi aussieht wie schwarz-weiß, glaube ich, so ein bisschen, ne? Das ist so, oder?
Ja, und damit es auch so eine leicht gespenstische Aura hat.
Ja, und auch so dramatisch aussieht. Ja. Und die und ihr Mann, die passen auch gar nicht zueinander, aber dadurch passen die fantastisch zueinander. Und die Kinder hassen sich gegenseitig, aber dadurch werden sie auch die besten Geschwister. Und das ist irgendwie auf eine Weise ja auch sehr normal, aber das ist durch dieses Setting wird es dann halt so, ja, so umgedreht und es macht irgendwie Spaß, weil das alles so überspitzt ist extra.
Das wollte ich auch gerade noch sagen, als du die Inhaltszusammenfassung gemacht hast, dass die beiden, Wednesday und Pugsley, die älteren Geschwister, jetzt immer versuchen, das Baby umzubringen, ist im Prinzip ein Übertragen, im ersten Teil versucht immer Wednesday halt Pugsley nur umzubringen.
Und jetzt kommen sie zusammen. Ja, zusammen.
Jetzt gibt es genau, einen neuen Feind.
Quasi. Das ist ja auch so eins dieser Themen, ist tatsächlich, die ja auch für Kinder interessant sind, ist ja, da kommt ein neues Kind in die Familie und wie gehen die älteren Geschwister jetzt damit um tatsächlich?
Ja.
Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie das gesagt, also die sagen das halt auch ihren Eltern, dass mit dem, ja, immer wenn ein neues Kind geboren muss, ein anderes sterben. Aber dann fragt auch die Mutter oder der Vater, habt ihr das Gefühl, dass wir euch nicht mehr lieb haben? Und dann sagen die halt auch ja. Und ich glaube, sowas zu sehen in einem Film ist für Kinder eigentlich ganz schön, weil das vielleicht eine Sache ist, die gar nicht so richtig fassen können, wenn das Gefühl da ist, also von diesem kleineren Geschwisterkind, gar nicht so artikulieren können, dass das jetzt ihr Problem damit ist. Und dann ist es immer ganz schön, wenn Filme das für die artikulieren.
Ja.
Und man dann auch mal sagen kann so, ja, aber nein. Also klar, dieses kleine Wesen, das braucht halt mehr Aufmerksamkeit, weil ganz ehrlich, sonst stirbt es halt. Das ist halt ein Baby, ne? Die sind halt, das brauchen die. Aber das macht euch ja nicht weniger wertvoll so insgesamt. Und ihr habt ja auch euch noch untereinander oder ihr habt auch immer noch uns und so. Das finde ich ganz schön. Aber wenn wir gerade von dieser Weirdness sprechen und von diesem Ganzen, sollen wir jetzt erstmal sagen, was du am liebsten magst und danach auf diese ganze Konformität versus Weirdness.
Wir können das meine Sache gern hinten anstellen, da habe ich gar kein Problem mit.
Ich fand das ganz, ganz großartig. Also am deutlichsten, finde ich, sieht man das im Sommercamp.
Ja, da ist es ja auch wirklich nicht von der Hand zu
halten. Genau, richtig. Also wirklich, also wir gehen ins Sommercamp rein. Und wir sehen zum Beispiel Jungs alle in Blau gekleidet, Mädchen alle in Rot gekleidet, alle haben blonde Haare. Ein paar versprengte andere Leute, die sind aber sofort auch als Außenseiter ersichtlich.
Und das erste Mädchen, das die beiden anspricht, ist ja auch direkt dieses typische Rich Girl, was man sich vorstellt. Weiß, blonde Haare und natürlich hat die ein Pferd und die Eltern, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was die Eltern genau machen.
Ich weiß es auch nicht genau, aber das ist wirklich, die Eltern sind auch super von den Gags her. Also das sind so
Upper Class, ja, High Society.
So Yuppies, so richtige.
Ja.
So Karikaturen von Yuppies.
Wenn der Vater nicht Anwalt ist, ich weiß nicht, ob es gesagt wird, aber dann wäre ich sehr überrascht.
Und der Vater spielt, also der Schauspieler spielt auch schon so, als wäre die ganze Zeit auf Koks. Das kriegst du natürlich, also kriegst du eher als Erwachsener dann mit, ne? Dass das so ein bisschen der Gag ist, aber das ist fantastisch mit seiner Igelfrisur und den großen Schulterpolstern, ein bisschen auch aus der Zeit schon raus, weil das ja von wann ist er aus den
90ern? Von 93.
Ne? Ja. Also eigentlich hat er da schon ein bisschen Klamotten an, die eigentlich nicht so up-to-date sind. Aber das ist wirklich schön. Hier haben wir dann diesen einen Jungen, der da zum Beispiel nicht reinpasst. Wenn man den dagegen beschreibt, der ist halt klein und dünn und schwarzhaarig und hat einen Inhalator.
Meinst du jetzt Wednesday's Love Interest?
Genau. Hast du dir auch den Namen nicht
aufgeschrieben? Joel heißt der.
Joel, ja, stimmt.
Also du beschreibst es jetzt ein bisschen umständlich, aber wir können es ja wirklich kurz machen. Der ist ein klassischer 90er-Jahre-Nerd.
Ja.
Also stellt euch den vor, er hat alle Aspekte, die ihr euch daran vorstellen könnt.
Definitiv. Auch so mit Brille, ja, und sonst irgendwas. Die Brille, glaube ich, in der Mitte sogar noch kaputt und so.
Ja. Introvertiert. Hat alle Allergien, sagt genau. Er, glaube ich, auch sogar.
Und es ist auch der Grund, warum die sich so richtig, warum sich Wednesday so richtig in ihn verliebt, als er gesagt hat, so, ich habe die und die Allergien. Aber und sie so, ja, was passiert denn dann, wenn du die ganzen Allergien hast? Also, und wenn du was davon isst, dann sterbe ich. Und dann kommt sie ihm so ein Stück näher, weil sie das ganz sexy findet. Das wird diese Konformität, die da herrscht in dem Camp, die wird dann aber auch so überspitzt dargestellt, dass sie irgendwann zu dem bedrohlichen Moment wird. Das heißt, du sagtest schon, das ist kein gruseliger Film, aber ich finde ehrlich gesagt, die Szenen, wo das Camp so richtig krass ausgespielt wird, waren für mich sehr, sehr gruselig.
Ich finde die bedrückend, ich finde die nicht wirklich gruselig. Es ist ja klar, dass niemand in Lebensgefahr ist.
Ja, aber ich fand es trotzdem gruselig, als zum Beispiel, es gab die Szene, da haben sie, die haben irgendwas nicht mitgemacht und dann schrie jemand, das müssen sie büßen, und dann fing jemand an so büßen, büßen, büßen Rufe und alle fingen so an büßen einzusetzen und direkt danach spielen die dann noch Kumbaya, my lord.
Ja, und sie werden ja auch immer, wenn sie irgendwas nicht mitmachen, in dieses... Ich hab vergessen, wie es...
Harmoniehütte.
Was im Prinzip aber isolationshaft ist.
Ja.
Und da ist halt echt alles so pastellig und kuschelige Decken und so. Und beim letzten Mal, wo dann, glaube ich, Joel, ist ja egal,
ja,
mit da rein muss, da müssen sie dann, glaube ich, mehrere Stunden lang Sound of Music gucken. Der ist auch so lang. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist. Das ist so ein ganz altes Musical, das in den Alpen irgendwo spielt zur Nazi-Zeit. Aber das ist auch so ganz heile Welt.
Aber das ist... Nee, das kenne ich nicht. Das
ist auch nicht so wichtig.
Okay.
Du hast bestimmt das eine Bild schon mal gesehen, wo so eine Frau in so einem blauen Kleid mit breit ausgebreiteten Armen über so eine Wiese.
Ja.
Ich weiß, der heißt auf Deutsch auch sicherlich nicht Sound of Music, aber ich wüsste gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Und dann kommen sie auch da raus und sind wirklich gebrochen und sagen dann...
Oder sie spielen gebrochen.
Sie spielen gebrochen, aber das wissen wir in dem Moment ja nicht.
Und deswegen, das hat mich alles an so eine Sekte erinnert und deswegen fand ich das gruselig, weil das ja schon dieses Brainwashing, Leute mit Psychofolter dann brechen, immer wieder einimpfen, das hat mich daran erinnert, das fand ich ein bisschen gruselig, wenn, also wie du schon sagst, wahrscheinlich eher bedrohlich, aber es ist niemand in echter Gefahr, klar, aber was ja eigentlich damit gezeigt wird, ist, dass wir da eine konforme Masse haben und es einfach, die möchte dir aufdrücken, wie du zu sein hast.
Die das auch nicht erträgt, dass es da drei Kinder gibt.
Genau.
Die würden die ja gar nicht stören, wenn die einfach in Ruhe lassen würden. Es gibt ja eine Szene, wo Wednesday, Pugsley und Joel einfach hinter einer Tribüne sitzen und Serienmörder-Sammelkarten tauschen. Wo sie auch übrigens ihre neue, wie würde man sagen, Stieftante drauf wiedererkennen, nämlich, weil Joel die hat und dann tauschen will. Und auch so ein Gag, den ich nicht verstanden habe, wo dann er zu Pugsley sagt, möchtest du die tauschen? Ja, aber gegen wen? Und dann sagt er einfach Amy Fisher. Als ob von uns erwartet wird, dass wir wüssten, wer Amy Fisher ist. Es ist tatsächlich auch eine Frau, die mal die Frau ihres Geliebten erschossen hat. Das weiß ich jetzt aber auch nur, weil ich es gegoogelt habe danach, weil ich dachte so, okay, welchen Gag habe ich hier verpasst?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Gag von 93.
Ich glaube auch, das muss Zeitgeist gewesen sein, der... ist einfach nicht mitgewachsen, weil das ist jetzt keine popkulturell relevante Figur mehr. Also weiß ich nicht, da gäbe es ja sicherlich bekanntere, auch weibliche Serienkiller.
Ich fand den, also aber ich finde das einen der wenigen Gags, die nicht mitgewachsen sind. Ich finde sonst ist der sehr gut gealtert. Die eine Sache hatte ich nicht verstanden, das ist aber glaube ich eher ein Synchro-Problem, aber ansonsten finde ich, ist er sehr schön gealtert. Aber wie du schon sagst, sie sitzen da ja einfach nur unter der Tribüne. Und sie sind einfach nur da, aber allein das stört schon so sehr. Und deswegen finde ich, deswegen ist Wednesday Addams auch so ein Teenager-Ding geworden.
So ein Feminist-Icon ist hier wirklich so ein bisschen.
Genau, weil du hast da eine Person, einfach nur durch ihre Anwesenheit stört die schon. Ist sie so ein Störgeräusch. Und also, das ist eine Sache, die man als Teenagerin das Gefühl hat, das bin ich ja selber immer, die ganze Zeit. Ich bin immer so ein Störgeräusch. Auch wenn, noch nicht mal, wenn ich es provoziere. Weil da hatte man so Phasen, man saß einfach, weiß ich nicht, Familiendings, man saß auf dem Sofa, alles war einem zu viel, man wollte mal ganz kurz irgendwo sitzen. Und dann kamen schon Leute und sagen, ja, was ist denn mit dir los? Lächel doch mal, mach mal das und das. Sag, erzähl doch mal, wie es dir geht. Und ich glaube, das kann jeder, also die meisten TeenagerInnen können nachvollziehen, wie es ist, einfach irgendwo zu sein. Und das ist schon entweder störend oder zu viel oder anmaßend oder sonst irgendwas.
Vielleicht, weil wir das noch gar nicht gemacht haben, sollten wir einmal Wednesday Addams beschreiben, weil die ja schon auch eine wichtige Figur in dem Film ist. Sie ist halt von Christina Ricci gespielt, die man ja auch heute teilweise noch kennt. Da ist sie halt wirklich aber noch, wie alt wird sie gewesen sein, höchstens 15. Komplett ein in schwarz-weiß gekleidetes Mädchen, auch mit so zwei diesen Schulmädchenzöpfen quasi. Und einfach nur so einen morbiden schwarzen Humor. Und komplett trocken auch, weil keine einzige Emotion. Also das, wie man sich auch wirklich, wie du beschreibst, glaube ich, manchmal als Teenager, gerade wenn man so ein Außenseiter ist, womöglich fühlt.
Und du sagst es schon, Feminist Icon. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den ich treffend fand für sie. Und der geht so ein bisschen in die Richtung. Da fragt nämlich Joel sie ganz, ganz, ganz am Ende, wenn du einen Mann finden würdest, der alles für dich aufgeben würde, was würdest du dann tun? Und dann sagt sie einfach nur, ich würde ihn bemitleiden. So ganz trocken. Und das finde ich fantastisch. Und ich finde, dieses Camp zeigt auf jeden Fall sehr deutlich, wie sich TeenagerInnen fühlen und wie sich natürlich AußenseiterInnen fühlen. Und es hat aber auch noch eine zweite politische Ebene, aber die können wir gerne wann anders machen als jetzt.
Ich finde, das können wir jetzt direkt. Ja? Dann können wir den Handlungsstrang doch direkt schließen. Weil es passieren viele Kleinigkeiten im Camp. Sie versuchen auch einmal abzuhauen, um halt zu Festers Hochzeit zu gehen. Ich dachte auch erst, weil sie die verhindern wollen, aber das tun sie gar nicht. Das ja, da hat mich so ein bisschen verwirrt. Gewundert.
Das ist irgendwie nicht gut geschrieben an ja, der Stelle, da war gesagt. Irgendwie,
das fand ich verwirrend gemacht. Aber auf jeden Fall ist der wichtigste Punkt, dass es irgendwann also eine Camp-Aufführung geben soll. Die spielen nämlich ja sowas wie die Pilger nach, aber auch nicht sehr historisch akkurat. Das weiß selbst ich, der sich gar nicht damit auskennt. Und es ist ganz klar, die Camp-Betreuer wählen einfach alle Rollen aus und alle populären Kids kriegen quasi die Rollen der Pilgerinnen und Pilger und die ganzen Außenseiterkinder werden alle die Ureinwohner, die Natives und das, wie die wirklich so abfahren, die, wenn die sagen, das ist ja das erste Mal, dass wir viele von denen sehen und man sieht denen schon so an, dann ist da so ein kleiner Junge, der im Rollstuhl sitzt oder ein Mädchen, das mit also einer ganz dicken Zahnspange und so weiter. Es ist auf jeden
einfach Fall. Einfach auch ein blondes Mädchen, was einfach nur ein ganz kleines bisschen Kilo zu viel hat. Aber das reicht halt einfach an dieser
alle,
Welt.
Alle Kids of Color, die in dem Camp sind, die sind auch und automatisch die Ureinwohner.
Da gibt es auch einen Gag, der in dem Film nicht für Kinder nochmal eingeordnet wird. Das heißt, das müsste man vielleicht als Erwachsener nachholen. Das war dieses, wo sie drei oder viermal versucht, den Namen von einem schwarzen Kind auszusprechen und dann so sagt so, ach, ist auch egal. Und das,
von Jamal, ne?
Genau.
Ja, auch super einfacher Name, deswegen was.
Und ich glaube, er funktioniert trotzdem, der Gag an der Stelle, dass Kinder sofort merken, dass das klar ist, dass das jetzt uncool war. Allein deswegen, welche Figur das gemacht hat, weil das halt eine von diesen nervigen Camp, also das ist so ein Pärchen, so ein Ehepaar und das war halt sie. Aber vielleicht kann man den trotzdem nachher nochmal einordnen.
Naja, auf jeden Fall weigert sich, wie gesagt, hatten wir eben schon Wednesday und Pugsley und auch Joel komplett da mitzumachen. Dann müssen sie aber zu dieser beschriebenen Szene, wo sie dann mit Sound of Music gefoltert werden, dann ihr Willen gebrochen wird und sie einwilligen mitzuspielen. Das aber, wie wir dann erfahren, nur als Vorwand nutzen, um tatsächlich einfach ein Massaker nachzuspielen während der Aufführung. Und nachspielen ist wirklich auch in dicke Anführungsstriche gesetzt, weil Wednesday kommt dann einfach mit den ganzen unpopular Kids irgendwann rein und fängt an, die ganzen PilgerInnen zu fesseln und auch tatsächlich die Kulisse in Brand zu stecken.
Also wenn man dem Film, das vielleicht könnte man ihm böse unterstellen, dass da einfach wirklich alles abgefackelt wurde und vielleicht auch die Hauptfigur. Weil die steht nämlich auf einem Scheiterhaufen. Es wird nicht mehr aufgelöst oder gezeigt, was da passiert ist am Anfang. Also mit der Hauptfigur meine ich die nervige, blonde Teenager-Gegnerin aus dem Camp, die natürlich die Pilgerin gespielt hat. Ja, und Wednesday hält dann auch eine kleine Rede, weil sie ja gerade in der Rolle ist von Pocahontas, der, genau, von der Indigenen von Pocahontas, soll ja das sein? Okay. Und dann hält sie eine Rede, dass die, wie die in Zukunft behandelt werden, und da spricht sie auch ganz wichtige Themen an, wie zum Beispiel, dass sie in Reservate halt gesteckt werden, oder vielleicht würde man es eher heute Camps nennen oder Schlimmeres. Lager, dass denen das nicht nur das Land weggenommen wird, sondern auch, dass sie zum Teil dann in Schulen gebracht werden, wo ihnen die Kultur weggenommen wird, aber auch Schlimmeres passiert. Da sind ja auch die Schlagzeilen jetzt im Moment raus, was da alles so für, an der Geschichte jetzt so passiert ist. Und sie nennt, glaube ich, auch noch eine andere Sache, aber ich habe es vergessen. Aber auf jeden Fall geht sie ziemlich tief rein und zählt das aber so in einem Satz runter.
Sie räumt ordentlich mit der amerikanischen Geschichte auf. Ja. Und insbesondere mit der, wie man die in den 90ern noch gelesen hat.
Ja.
Weil was ich daran am beeindruckendsten fand an der Szene, sie spielt ja wirklich Pocahontas und, naja, umschreibt die Geschichte wie in Quentin Tarantino in Inglourious Basterds. Nämlich nicht, indem die Pilger ein Massaker in den Ureinwohnern, wirklich, das passiert mir noch manchmal. Ich versuche das nicht zu sagen. Vielleicht habe ich es auch geschnitten.
Kannst am besten Indigene sagen.
Ja, sondern das halt oben dreht. Und das finde ich ganz fantastisch. Besonders aber unter dem Gesichtspunkt, dass der Disney-Film Pocahontas wirklich danach noch rausgekommen ist.
Okay, wow, stimmt.
Das war da die ganze Zeit. Der zweite Addams Family-Film hat das gemacht und die haben danach trotzdem noch Pocahontas gemacht.
Doppelt lustig, dass die in dem Zimmer, wo sie einmal eingesperrt wird, jemand sagt, oh, wir haben hier Disney-DVDs, und die so, oh nein, Folter, wir müssen Disney-VHS sind das noch gucken. Also die lästern in dem Film schon über Disney und dann kommt das und ja, naja. Ja, im Nachhinein, ich sag mal so, 2021, die meisten Leute wissen jetzt, dass Disney da ganz schön tief ins Klo gegriffen hat, also, und ja. Disney schämt sich mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen dafür.
Das können wir definitiv sagen. Über Pocahontas werden wir wahrscheinlich keine Folge machen.
Nee, definitiv nicht, weil
ein also zutiefst problematischer
Film. Wir mal eine Folge machen mit Filmen, die man auch heute auf keinen Fall mehr zeigen sollte, das könnten wir tatsächlich vielleicht mal machen. Eine kleine Umkehr-Anti-Folge.
Nein, das ist mir zu negativ.
Ja, finde ich eigentlich auch nicht so schön. Dann wäre er aber auf jeden Fall dabei. Ich finde sogar auch, dass nicht nur also dieser Teil, wo die amerikanische Geschichte ganz eindeutig hier gesagt wird und das auch kritisiert wird, der politische Teil in diesem Camp ist, sondern im Prinzip spricht von vornherein auch immer jemand an, dass sie super privilegiert sind. Und das finde ich für 93 auch ganz schön weit. Die sagen nämlich auch, das wird mehrfach als Gag gesagt, so, ja, hier für die Privilegierten, hier das Summercamp für die privilegierten Kinder. Die also sogar als Werbung sozusagen sagen das die Summercamp-Betreiber selbst. Und die Eltern sagen dann sowas wie, wir haben hier, weiß ich nicht, 200.000 Euro bezahlt. 20.000 Euro, ja, Dollar bezahlt dafür, dass er am Ende dann, und dann ein rassistischer Begriff spielt. Das heißt, es wird relativ deutlich gemacht, es geht hier die ganze Zeit darum, dass die auf ihrer Privilegierung sitzen. Das wird auch nochmal kritisiert. Und ich finde, das wird nämlich zum Beispiel auch an dem Punkt klar. Und jetzt gehen wir aus dem Summercamp raus, in die Familie. Wenn nämlich Pubert zu diesem blonden, anderen Pubert wird, sagt Morticia irgendwann, oder nee, sagt die Mutter von Morticia, es ist ein Fluch, es ist so furchtbar. Wenn ich in seine Zukunft gucke, er könnte Jurist werden, und dann geht Gomez ist schon so, oh Gott, und dann er könnte Schönheitschirurg werden, und dann verzweifelt er was, und dann kommt so richtig so ein Donnerschlag, oder er könnte Präsident werden. Und ich finde, das zeigt auch, also das ist halt eine ganz offensichtliche Kritik an Privilegien, an Führungspersönlichkeiten, und an dem, was so das weiße, reiche Amerika, die Konservativen sind. Ich finde übrigens ganz süß, als sie Pubert sich verändert hat, dann Gomez kriegt einen Nervenzusammenbruch, glaube ich.
So richtig, der liegt im Bett, der kann auch gar nicht
genau, mehr.
Genau,
das der liegt
natürlich kaum. Also es liegt auch daran, dass er seinen Bruder verloren hat und den sehr vermisst. Der hat insgesamt einfach viel Stress. Ja.
Aber dann sehen wir eine Szene, und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz süß, in dem Morticia nämlich in dem Kinderzimmer sitzt und ihm jetzt von Dr. Seuss oder so.
Ja, die Katze mit dem Hut.
Genau,
the Cat in the Hat.
Eine Geschichte vorliest und so ganz ehrlich das ganz furchtbar findet und das wirklich so bei ihr so ganz großes Unbehagen hervorruft, dass sie jetzt diese Geschichte vorlesen muss. aber sie tut es natürlich für ihren Jungen
und sagt, ihrem Kind
genau,
zuliebe.
Und sagt es auch irgendwann so, ja, naja.
Wenn es dir gefällt.
Wenn es dir gefällt, genau.
Man muss ja auch dazu sagen, das Kinderzimmer war vorher halt so komplett schwarz. Der hatte so einen ganz gruseligen, ausgestopften kleinen Bären als Teddybär. Sein Mobile bestand aus scharfen Messern. Und jetzt in der Szene ist das halt ein komplett pastellblaues Zimmer mit ganz freundlicher Einrichtung.
Und so Häschen laufen über die Wand.
Das ist eigentlich ganz schön, muss man sagen.
Und dann sitzt aber diese schwarz gekleidete Morticia so ganz dramatisch, so nur mit einer Pobacke auf dem Stuhl und hält so dieses Buch und blättert auch
dieses
so bis zur Seite.
Auch.
Genau, und sagt so, und sie stirbt noch nicht mal am Ende. Das ist aber auf jeden Fall schön, weil ich finde, das zeigt auch, dass er jetzt hier gesagt wird, auch wenn die Außenseiter sind, wenn jetzt deren Kinder zum Beispiel einen normalen Weg einschlagen, also vermeintlich normalen Weg einschlagen würden, das würden sie unterstützen, auch wenn sie eigentlich das nicht schön finden.
Und ich finde, was das auch zeigt, nämlich daran, dass Gomez den Nervenzusammenbruch hat und das aber gar keiner groß kritisiert, der wird ihm einfach gelassen. Der Mann darf einfach Schwäche zeigen. Es geht dem nicht gut, weil was mit seinem Kind passiert, das ihm nicht gefällt und er seinen Bruder verloren hat. Und das ist völlig okay, dass er jetzt dann im Bett liegt und nichts mehr schafft.
Ja, ich finde also die Männlichkeit von Gomez ergibt sich eben nicht daraus, dass er der krasse Typ ist, der sich an die Stereotypen hält und an die Geschlechterklischees, sondern dass er einfach seine Frau so sehr liebt und seine Familie. Das ist so die Männlichkeit, finde ich. Der hat jetzt auch noch dieses flirty Verhalten und dann tanzt er so einen Salsa-Tanz mit ihr und sowas. Aber ich finde, er ist so ganz krass Familienvater, aber dann auf eine, ja, aber trotzdem ganz klar auch der Mann im Haus.
Da können wir dann jetzt ein ganz gutes Segway zu der Sache, die mir an dem Film und auch generell an der Adams-Family schon immer am besten gefallen hat. Die sind ja geframed als Außenseiter und du hast schon gesagt, die sind ja trotzdem in sich geschlossen, sehr funktional. Aber am allerbesten an der Adams-Familie, da schön gefällt mir schon immer, dass Morticia und Gomez, die sind in allen Erzählungen der Adams-Family schon lange verheiratet. Die haben ja auch schon Teenager-Kinder. Und trotzdem werden die dargestellt, als ob die sich vor einer Woche ineinander verliebt haben. Und das sieht man nie im Film. Man sieht verliebte Paare, wenn die sich gerade kennenlernen im Film. Dann sieht man solche Aktionen wie diesen in dem Restaurant, dass die wirklich quasi so ein Tango-Tanz anfangen, der auch vollkommener Wahnsinn ist. Aber das würde man ja normalerweise bei einem Paar, das locker 20 Jahre verheiratet ist, wird jetzt nicht gesagt, aber können wir mal annehmen. Paxley ist ja sicherlich schon 15. Das wird einfach so nicht dargestellt. Und auch in jedem sich ergebenden Moment schwören die sich einander die Liebe. Und hier Cara Mia und Mon Cher sagen die wirklich im Film 12-mal zueinander locker. Und ich liebe das, dass die Adams Family das schafft, mit Morticia und Gomez das wahrscheinlich sich am meisten liebende Paar der Populärgeschichte darzustellen, weil ich habe, seit wir den geguckt haben, versucht nachzudenken, ob mir überhaupt auch nur ein Beispiel einfällt, wo ein verheiratetes Paar sich verliebt zeigt ineinander. Und es fällt mir keins ein. Es wird sicherlich welche geben, aber ich habe wirklich jetzt intensiv drüber nachgedacht. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht. Ich hatte sowas bei den Eltern von Juno, beziehungsweise dem Vater und der Stiefmutter. Aber ich habe mir ein paar Szenen heute nochmal extra angeguckt. Und ja, aber auch nicht so richtig, weil gut, die sind auch nicht die handelnden Figuren. Ja. Die sind in Juno ja ganz klar Nebenfiguren. Und mir fällt einfach gar kein Beispiel ein.
Mir fällt tatsächlich eins ein. Heißt es Letter A mit Emma Stone? Wie heißt der denn?
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Allerdings sind die auch noch nicht so lange verheiratet. Die sind wahrscheinlich nur, weiß ich nicht,
ich glaube,
15 Jahre verheiratet.
Im Englischen Easy A und Easy leicht A. zu haben im Deutschen.
Da würde es mir jetzt einfallen.
Ja, das stimmt.
Aber du hast vollkommen recht, das stimmt. Und ich glaube sogar, dass sie noch viel länger als 20 Jahre zusammen sind, weil es wird ja irgendwie mal so angedeutet, dass sie schon Jahrhunderte zusammen sind. Weil dann so erzählt wird, weißt du noch damals, und dann ist das irgendwie viktorianisches Zeitalter oder sowas.
Gut, aber das Haus der Adams Family könnte auch einfach direkt aus dem viktorianischen Zeitalter in die Zeit gefallen sein.
Das stimmt natürlich. Aber du hast vollkommen recht, es ist wirklich ganz, ganz süß. Zu dem Thema, es wird auch relativ klar angesprochen, Und da ist vielleicht jetzt für manche eine kleine Red Flag, dass die auch einfach noch ein sehr gutes Sexleben haben. Ich weiß, das wird wahrscheinlich bei Kindern gar nicht so ankommen, aber die Erwachsenen verstehen schon die ganzen Gags dazu. Es gibt aber, finde ich, einen sehr schönen Gag am Anfang, der genau dieses Thema betrifft, der auch für Kinder gut ist, finde ich. Und zwar, am Anfang habe ich ja schon erzählt, es ist eher so, als ob Morticia entscheidet, dass sie jetzt ein Baby bekommt, weil sie sitzen so alle im Wohnzimmer und Morticia sagt, Gomez, Schatz, ich bekomme ein Baby. Und er sagt, ach so. Und sie so, ja, jetzt. Und dann fahren sie halt ins Krankenhaus. Und in dem Krankenhaus sitzt dann ein Mädchen, das sagt, ja, ich bekomme heute auch ein Geschwisterkind. Und meine Eltern, weil die sich so lieben. Und dann haben die dem Storch Bescheid gesagt. Und der Storch hat es dann vorbeigebracht. Und dann sitzen da halt Pugsley und Wednesday so ganz trocken vor der und sagen, ja, unsere Eltern werden auch ein Baby bekommen. Sie hatten Sex. Fand ich eigentlich einen schönen Gag auch für Kinder. Aber direkt dann halt Warnung raus. Da sind halt Gags drin, die was... Aber ganz ehrlich.
Also.
Das habe ich als Kind immer nie gehört. Und abgesehen davon hoffe ich, alle eure Kinder sind schon aufgeklärt.
Ja, ich glaube auch, da gibt es andere Dinge, vor denen wir später eher warnen als vor... Aber der harmlosen Sexpositivität von Morticia und Gomez.
Ja, ich wollte es nur sagen, nicht, dass ich irgendwelche Leute abschrecke. Gibt ja auch Leute da draußen, die das vielleicht anders handeln. Aber gut, wollte es nur Bescheid geben, dass man sich darauf einstellen könnte.
Eigentlich wollte ich im Prinzip einfach nur sagen, ich bin ein großer Fan vom Power Couple Morticia und Gomez.
Couple Goals, wie sagt man?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch so schön, weil du sagtest schon, das Haus ist so rausgegriffen, wie dass es direkt aus dem viktorianischen Zeitalter kommt. Das Haus ist auch einfach runtergekommen. Die geben sich gar nicht so sehr viel Mühe für viele materielle Sachen, sondern konzentrieren sich einfach aufeinander. Das merkt man auch. Dass sie zum Beispiel reich sind, sieht man nirgendwo, wie du schon gesagt hast, weil denen das einfach scheißegal ist. Die haben halt wahrscheinlich diese Art von Reichtum so, ja, brauchst dich jetzt halt nicht um irgendwas kümmern, deswegen können wir uns aufeinander konzentrieren. Aber denen ist auch der Rest egal. Die würden jetzt keine großen Anschaffungen oder so damit machen.
Die Addams Family ist ja im Prinzip wirklich die quasi umgedrehte amerikanische Kernfamilie.
Ja.
Wirklich. Also gerade, ich weiß nicht, ich glaube, der Erfinder hat das in den 30ern erfunden, dass sie ja wirklich so ganz nach außen ganz toll scheinen und aber innen kann alles kaputt sein. Die Addams Family sind ja genau umgekehrt.
Ja, genau.
Also nach außen wirken die wie die letzten Schlurians. Ja, eigentlich natürlich nicht, weil mindestens Gomez und Morticia Addams sind eigentlich ja rausgeputzt bis zum geht nicht mehr. Aber trotzdem würde man es gar nicht so wahrnehmen. Und auch, dass die diese ganzen morbiden Sachen machen, dass sie Frankensteins Monster als Butler haben und bei denen eine abgetrennte, aber lebende Hand einfach rumlebt. Und aber nach innen hin funktionieren die ja 1A. Die halten ja zusammen.
Nicht nur das, die halten nicht nur zusammen, die haben ja dann auch noch einen Großelternteil da wohnen und einen Bruder. Also das ist ja vielleicht für viele Familien gar nicht mehr so super normal, dann auch noch mit anderen Leuten klarzukommen. Ein
richtiges Drei-Generationen-Haus. Ja, auch noch, wo du das gerade sagst, bevor ich das vergesse, was ich auch noch ganz toll fand, da haben wir jetzt nicht wahnsinnig viele Szenen, aber gerade Schwiegermütter und Schwiegermüttern von Männern waren ja insbesondere in den 90ern aus irgendeinem Grund so ein ganz großes Thema, dass Schwiegermütter ja so schrecklich und so schlimm sind. Ich habe wenn dann das Gefühl, dass es in der Realität meistens Schwiegermütter für die Frauen sind, eher die, wo das Problem entsteht. Also ich kenne persönlich keinen anderen Mann, der mit der Mutter seiner Partnerin ein Problem jemals groß hatte. Würde mir wirklich nicht einfallen. Und das ist in dem Film auch nicht. Es ist ja sonst immer, Schwiegermütter sind ganz schlimme Schreckschrauben. Aber Gomez versteht sich mit der Mutter von Morticia einfach gut. Die haben gar kein Problem miteinander.
Ja.
Die kommen gut miteinander aus. Die leben im selben Haus und die verstehen sich gut.
Ja.
Mehr wird das auch nicht erzählt. Aber ich finde, das ist auch schon viel wert.
Auf jeden Fall. Und was auch viel wert ist, ist, dass manche Sachen einfach ganz normal sind und okay sind. Wie zum Beispiel, dass sich die Kinder streiten. Dass da auch mal Eifersucht herrscht und so weiter. Das ist halt auch normal. Das ist in der Familie normal. Die wachsen halt auch irgendwann zusammen, im besten Fall. Aber das wird hier nicht so die ganze Zeit angegangen und kontrolliert. Und gut, die sind halt sehr laissez-faire, ne?
Sollen wir dann noch als letztes noch über den Plotpunkt von Festa reden? Weil über die anderen beiden haben wir jetzt eigentlich schon en Detail gesprochen.
Können wir machen. Ehrlich gesagt habe ich fand ich das den uninteressantesten Plotpunkt, um darüber zu sprechen.
Traurig, weil es ist eigentlich der, der die Handlung am meisten vorantreibt. Ja. Aber es ist auch wirklich der unerinnernswerteste. Es ist so ein bisschen, ja, er wird halt rausgerissen und er ist als einziger ja so alleine gelassen mit der Situation. Er vermeint, diese Frau zu haben, die ihn ja aber nicht haben will und ihn das eigentlich auch an jeder Stelle spüren lässt. Er ist aber so verliebt, dass er das nicht einsehen kann in dem Augenblick. Und sein Bruder ist traurig darüber, lässt ihm aber auch den Platz. Ich meine, er versucht zur Polizei zu gehen, aber die Polizei ist ja auch überhaupt nicht bereit, Leuten wie der Adams Family zu helfen. Die hätten da, glaube ich, sagen können, was die wollten in dieser Szene auf der Polizeistation. Die hätten die Adams Family eher eingesperrt, bevor die irgendjemand rausgeschickt hätten. Selbst wenn deren Haus brennen würde. Das wird so ein bisschen, finde ich, will die Szene erzählen. Ja. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Und sie haben ja in dem Fall ist auch nichts, wobei die Polizei eingreifen müsste. Ich meine, es wirkt schon so ein bisschen albern. Er sagt, ja, diese Frau hat meinen Bruder geheiratet und sie muss jetzt aber weg. Und so, ja, was sollen wir jetzt tun?
Also ich finde es auch, also gut, ne, es ist halt so dieses, ja, brich nicht für jemanden mit deiner Familie ab, wenn deine, also zumindest, also ganz ehrlich, wenn eure Familie euch nicht gut tut, brecht mit eurer Familie. Bin ich die Letzte, die das irgendwie sagt, so dieses falsche Verständnis von, man muss immer zu seiner Familie halten. Aber hier im Film wird ja gesagt, wenn deine Familie auf deiner Seite steht, brech jetzt nicht für eine Liebesbeziehung die Familie, also den Bund zur Familie ab. Das tut dir ja auch im Endeffekt gut. Das ist auch kein guter Partner, der sowas von dir verlangen würde. Aber es ist insgesamt einfach nicht so wahnsinnig spannend. Es ist ist nichts Schlechtes oder so, aber wenn man überlegt, wie viel im Rest so drin steckt, an verpackten und unverpackten Sachen, finde ich das halt die langweiligste Storyline.
Ja, es sind halt einfach nur drei Wege, die Adams Family irgendwie mit so Normalität, Angepasstheit zu konfrontieren und die alle drei auch aufgelöst werden in einem bombastischen Finale dann. Sollen wir zu den Sachen kommen, die uns nicht so gut gefallen haben? Bei mir ist das eigentlich fast nur eine Sache. Ich fand, und das ist wirklich eine piefige Kleinigkeit, aber fand ich schade, als Fester seine Verlobung bekannt gibt, freut sich sein Bruder total für ihn und die feiern dann auch. Und ich fand schade, dass die Männer und die Frauen das getrennt feiern. Da hätte ich mir was Besseres gewünscht von der Adams Family.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass sie ganz am Anfang gesagt haben, ist es ein Junge? Ist es ein Mädchen?
Es ist ein Adams,
genau. Und da dachte ich so, ah, cool, ziemlich weit für 93. Ja, ich habe die gleiche Szene, wo ich ein winziges Problem, also beziehungsweise ich habe kein Problem damit. Ich finde den Gag irgendwie ganz lustig. Aber es könnte sein, also das ist vielleicht einfach für manche Kinder dann noch nicht so cool. Da wird angedeutet, dass eine Stripperin halt in einer Torte direkt mitgebacken und deswegen tot ist. Es sterben einfach auch manchmal Leute bei der Adams Family, weil es wird auch angedeutet, dass die schon mal Leute umgebracht haben und so. Das sind halt im Endeffekt noch sozusagen Gruselmonster. Wie du schon sagst, das ist halt der Gegenentwurf zur Kernfamilie. Also das soll halt ja auch immer noch so Halloweenig sein.
Morticia sieht schon auch aus wie eine Vampirfrau.
Ja.
Wir wissen auch nicht, ob sie nicht vielleicht eine ist.
Genau.
Das wird halt einfach nie gesagt, weil es ist auch zu egal.
Und die Kinder versuchen ja zum Beispiel auch ihren Bruder immer auf die auf bestimmte Weise umzubringen. Also das sind zum Beispiel Sachen, wenn da euer Kind irgendwie Probleme mit hat oder noch nicht ganz versteht, dass es jetzt ein Gag ist, dann sollte man vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen.
Ja, das wäre aber jetzt, wenn wir dann jetzt über für wen ist das gemacht?
Genau, genau.
Würden wir darüber sprechen. Der Film hat eine FSK von 12. JMK habe ich nicht gefunden. Also wird Österreich das nicht anders beurteilt haben.
Ich würde sagen, man kann es auch ein bisschen früher.
Ich wollte es auch gerade sagen.
So ab 10 locker.
Relativ sicher, dass ich beide Adams Family, weil die ja auch früher echt immer im Mittagsprogramm liefen.
Ja.
Also ich habe die definitiv früher gesehen, was jetzt auch nichts heißen muss. Ne? Immer dieses, ich habe das auch vertragen, ist ja auch Quatsch. Dann weiß man ja nicht, vielleicht hat mich das wahnsinnig verkorkst.
Ja, abgesehen davon, wer weiß, ob ich das in meinem Alter genauso vertragen hätte wie du.
Ja.
Also ich habe ja bis heute ein Trauma von Indiana Jones und du ja nicht.
Was aber auch total verständlich ist. Aber ich finde, 12 ist echt, finde ich, viel. Aber zu früh würde ich es echt auch nicht machen. Weil wie wir gesagt haben, ein paar sehr harsche Gags, allein dieses, dass die da in dem Camp die Killer-Serie in Sammelkarten sammeln. Das ist schon tatsächlich harter Tobak. Also das ist schon sehr morbid.
Ja, aber wenn ihr wisst, dass euer Kind tendenziell damit umgehen kann und vielleicht auch schon so ich glaube, so ein bisschen Meta-Ebenen denken müssen Kinder haben. Also verstehen, dass das jetzt halt gerade ein Gag ist, dass es diese Art von Familie nicht gibt, dass das Fantasy ist.
Dass das Filmfiguren sind, die auch in ihrem Universum nicht ganz so ernst gemeint sind.
Genau, es gibt auch wenn die auf normale, ernst gemeinte Leute treffen vielleicht.
Es gibt auch diese eine Szene, wo ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendjemand zu Gomez sagt, oh, ein Ladykiller also. Und er sagt, nicht verurteilt.
Genau.
Und das ist natürlich der Gag, der dahinter steckt. Er sagt natürlich, alles klar, Gomez Adams ist ein Frauenmörder.
Ja. Aber dann muss man halt verstehen, so, ja, nein, sie sind ja eigentlich nur fiktive, morbide Ideen von Figuren, die jetzt aber dem amerikanischen Ideal sagen, wisst ihr was? Man kann auch ein bisschen anders sein und das ist auch cool und in Ordnung und vielleicht einfach zählen andere Werte. Und zwar eher sowas wie Familienliebe oder Liebe zum PartnerInnen oder wie man sich Zeit füreinander nimmt. Finde ich aber auch übrigens schön, dass das positiv dargestellt wird, sich ein Kindermädchen zu holen. Weil die Eltern sagen so, wir brauchen auch mal ein bisschen Zeit zu zweit. Dann holen sie sich ein Kindermädchen. Denke ich mir so, ja, weil Erwachsene sind halt nicht nur Eltern, wenn sie Eltern sind. Sie sind auch immer noch ein Paar.
Übrigens eine fantastische Montage, wie Wednesday und Pugsley die ersten drei Nannies vertreiben.
Ja. Ja, sowieso halt alle Szenen mit Wednesday, ne, sind halt Gold.
Im Prinzip ist das echt das Einzige, wovor man warnen muss. Schwarzer Humor, Andeutung von Gewalt und tatsächlich ja auch Cartoon-Gewalt. Genau. Aber das geht eigentlich nicht über Looney Tunes Gewalt hinaus.
Ja, nur dass es dann halt jetzt real verfilmt ist. Ja. Ne? Boah, ich finde, das kann man so bestimmt mit manchen 9- oder 10-Jährigen problemlos machen.
Also als die Nanny hier, die Serienmörderin, die Schwarze Wölpe, zum Schluss stirbt, da kriegt sie auch einen Stromschlag und man sieht so richtig auch diese Knochen, dieses Klassische, und dann zerfällt sie ja auch in weißen Staub. Also da merkt man schon, das ist jetzt, auch ein Kind versteht, dass das jetzt überspitzt dargestellt ist.
Ja, genau. Allein wie ihr die Haare zu Berge gestanden haben. Ja, was würdest du denn sonst für Filme empfehlen, wenn einem der Film gefallen hat? Also außer jetzt Teil 1.
Gerne auch den ersten Teil natürlich, wollte ich gerade sagen. Obwohl ich tatsächlich, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ich habe jetzt den ersten Teil, das ist nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich finde den zweiten, glaube ich, besser.
Der zweite ist besser. Ich finde den mit dem Sommercamp besser. Es ist so gut. Diese Sommercamp-Situation ist einfach so lustig. Ich kann das nicht anders sagen. Und vor allem doppelt lustig für Leute, die schon mal in einer Art Summercamp waren. Ich weiß, die deutschen Sommercamps sind nicht so. Die Sommerfreizeiten sind nicht so. Aber so gewisse Gruppendynamiken und wer so zu Außenseitern werden und wie die nicht immer auch nur Animateure, aber die Leute, die BetreuerInnen da agieren und so, das ist schon auch lustig dann.
Ist dir noch sonst was eingefallen?
Also ich habe extra die Frage gestellt, damit ich noch nachdenken kann, während du sprichst, und jetzt speist du mich mit dem Teil 1 ab.
Ich habe echt auch drüber nachgedacht, weil das ist ja, also wir machen es ja jetzt, weil wir so ein bisschen dann auch was gruseligere Filme für Kinder, und das ist ja immer ein schwieriges Thema, und jetzt haben wir hier einen, der hat diese morbiden Anleihen und der ist aber eigentlich im Prinzip kein Gruselfilm. Der ist ja trotzdem schon eine Komödie. Und das gibt's nicht so viel, vor allem nicht kindgerecht gemacht.
Also ich würde halt auch bei älteren Kindern, also nicht sehr viel älter, aber die Erzählstruktur ist schwieriger. Deswegen würde ich älteren Kindern dann Gravity Falls, die Serie, empfehlen.
Und ich habe auf jeden Fall noch überlegt, aber auch für ein bisschen ältere Kinder. Und da kann man wirklich sehr getrost den ersten Teil weglassen. Gremlins 2 empfehlen. Und ich meine wirklich besonders Gremlins 2. Gremlins 1, der ist wirklich noch doller ein Horrorfilm, der übrigens früher auch ständig im Mittagsprogramm lief. Und der hat eine FSK 16. Das ist was richtig verrückt. Aber Gremlins 2, der ist viel mehr Komödie, der ist viel mehr Wahnsinn. Und da ist auch so, da sind die Gremlins teilweise so überzeichnet, dass es auch nicht mehr komplett ernst zu nehmen.
Ich finde, der geht ab 12 eigentlich schon voll klar. Ich
könnte sein, dass der zweite auch wirklich ab 12 ist. Mhm. Die haben wirklich das Horrorlevel und auch das Gewaltlevel ordentlich runtergeschraubt.
Ja. Das ist übrigens Weihnachten, das ist halt ein super guter Halloween-Film eigentlich auch. In die Richtung ein bisschen gruseliger hatten wir, glaube ich, auch noch Paranormal überlegt.
Paranormal meinst du?
Paranormal.
Ich dachte für eine Sekunde, du willst Paranormal Activity sein.
Ja, natürlich. Ich gucke mit euren Kindern Paranormal Activity, den ich nicht gucke, weil er mir zu gruselig ist im Trailer. Viel Spaß. Mit den nächsten 3-4 Wochen Albträumen. Ja. Paranormal.
Paranormal von Studio Leica. Ein Claymation-Film. Auch gut. auch nicht wirklich gruselig, aber da geht's halt darum, dass Geister zurück in eine Kleinstadt kommen und einen Junge die quasi vertreiben muss. Der hat noch ein bisschen so eine ekligere Ästhetik, aber das liegt viel auch an der Art und Weise, an der Stop-Motion-Filme.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, die Paradeserie für die amerikanische Kernfamilie verarschen wären ja die Simpsons. Würdest du es auch empfehlen? Weil ich guck das ja nicht. Würdest du es ab einem bestimmten Alter empfehlen oder ist das schon, vorbei?
Ja, ich finde, man kann Simpsons, ich habe jetzt auch ewig nicht mehr Simpsons geguckt, man kann das mit Kindern gucken. Der hat einfach komplett andere Gags für Kinder als für Erwachsene. Ich glaube, das ist nichts, dass man mit Kindern, dass ich explizit für mit Kindern empfehlen würde.
Okay.
Ehrlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, ob ich Gänsehaut ist schon so richtig, wirklich so richtig reiner Horror.
Ja, Gänsehaut ist reiner Horror.
Ja, es gibt leider nicht so viel wie Adams
Family. Also Happy 2. Horror sozusagen, oder wie man es nennen will. So Summerween-ige Sachen, wie wir jetzt gesucht haben, ja auch. Naja,
vielleicht gibt's tatsächlich, nicht so viele. Wenn weder ihr noch eure Kinder sie ein bisschen an einer trashigeren 60er-Jahre-Ästhetik stören, dann möchte ich wirklich, wirklich ganz besonders den Film Der Rabe von Roger Corman empfehlen. Mit Vincent Price. Der ist echt ganz, ganz fantastisch. Und der ist auch, kann sein, dass der für Kinder, obwohl so lang ist der auch nicht, das ist so ein B-Movie aus den 60ern. Ja,
ich glaube, der könnte langweilig sein für Kinder eine Zeit lang, bis dann die Zauberer kommen.
Aber ich weiß nicht, ob Vincent Price halt, das nicht rausreißt. Der spielt wirklich so einnehmend, ich glaube.
Aber ich hab das Gefühl, dass wirklich das Zauberduell ist bestimmt 10 Minuten lang oder länger. Das heißt, weil der Film wirklich kurz ist, nimmt das schon echt viel Zeit im Film in Anspruch. Und es ist so fantastisch. Das ist das beste Zauberduell, was ihr jemals in einem Film sehen werdet.
Es ist besser
langweiliges
als das aus
Harry Potter, Voldemort, schießenden Blitz auf sich.
Und es ist auch besser als das in Die Hexe und der Zauberer von Disney.
Ja, und genau, sogar besser
als das. Und das ist schon gut.
Und die Zauberduelle heute sind halt ja alle mega langweilig. Aber das ist wirklich ein fantastisches Zauberduell. Vielleicht guckt ihr den Film und dann zeigt ihr den Kindern das Zauberduell auch einfach. Das ist ein guter B-Movie. Ja, das waren doch schon einige Empfehlungen.
Ich glaub, doch mehr dann zusammengekommen, als ich dachte. Wie gesagt, bei Gremlins 2, den vielleicht wirklich vorher gucken, um zu schauen, ob der eurem Kind nicht zu gruselig ist. Das könnte durchaus sein. Da
gibt es ein paar sehr kritische Szenen. Ja, finde ich schon ganz schön gruselig.
Nee, da gibt's noch Nachreichungen, die du machen wolltest.
Mir fiele jetzt keine ein. Wir hatten ein bisschen. Ich würde, glaube ich, gerne nochmal daran erinnern, dass wir nur im 2-Wochen-Takt hochladen. Und manchmal schaffen wir es im 1-Wochen-Takt. Tut uns also leid, wenn da jetzt mal tatsächlich eine Woche nicht drin war. Die war sozusagen geplant nicht drin. Und das mit dem Foto war ein bisschen später bei Instagram. Aber das ist, glaube ich, egal. Das sind ja keine inhaltlichen Nachreichungen.
Ja, was ich jetzt diesmal nicht vergesse, fällt mir gerade noch ein. Den Film kann man auf DVD für relativ wenig Geld erwerben. Sowohl gebraucht als auch neu gibt es den für 5 Euro um den Dreh. Den gibt es im Moment aber auch bei Amazon Prime im Abo mit drin zum Gucken.
Dann erzähl doch nochmal, wo man uns finden kann und dann verabschieden wir uns auch schon.
Wenn ihr uns schreiben wollt oder uns folgen wollt, könnt ihr das auf Twitter und Instagram tun unter @kifipodcast oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Ja, wir würden uns darüber sehr freuen.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Kinoabend.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.